Auf Wiederhören.
Schön, schön, dass es geklappt hat heute. Herzlich willkommen bei Auf Wiederhören. Ich bin Mareike und begrüße euch heute wie gewohnt mit meinem Co-Moderator Jan zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Und auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Aber vielleicht kannst du ihn ja mal kurz vorstellen, Jan.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Genau, heute ist Daniel aus Frankfurt bei uns zu Gast, beziehungsweise Dan, so nennen ihn zumindest alle. Das haben wir auf der Website schon bei der Recherche erfahren und das hat uns auch unser lieber Kollege Dom so mitgeteilt, der ihn als Partner geworben hat für uns hier bei KiezChecker und PanUp. Ein mega spannendes Unternehmen aus direkt mehreren Gründen, kommen wir gleich natürlich nochmal zu. Und es geht natürlich um das Thema Nachhaltigkeit. Wie könnte es anders sein? Aber vielleicht zum Anfang, Dan, vielleicht magst du dich einfach mal persönlich vorstellen. Wer bist du denn eigentlich als unser heutiger Gast?
Klar, gerne doch. Freue mich hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dan sogar, also die sogar noch die eingedeutscht. Viele sagen Dan, aber eigentlich sagen die engsten Dan. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Knärzje. Das ist mein Startup, das ein Zero Waste Bier rausgebracht hat. Bin aber seit vielen Jahren passionierter Foodie oder Food-Aktivist, der sich gegen die Lebensmittelverschwendung engagiert und auch als Redner und Autor tätig ist im Bereich Wandel unserer Ernährung.
Mega interessant, haben wir ja schon auch angekündigt. Und bevor wir jetzt noch weiter drauf eingehen und ins Thema springen, wissen unsere tollen Podcast-Follower, welche Frage jetzt kommt. Die muss nämlich jeder Gast bei uns ganz am Anfang beantworten. Und zwar, was ist denn Nachhaltigkeit für dich persönlich? Also für dich in deinem Lebensalltag. Du hast ja eben das im Berufsalltag ein bisschen angeschnitten, aber in deinen eigenen vier Wänden sozusagen.
Ganz pauschal ist für mich Nachhaltigkeit sowohl im privaten wie im geschäftlichen Zukunftsfähigkeit. Aber wenn man es wirklich ganz runterbrechen würde auf das Private, ist es für mich Sinn. Einfach Sinn. Also ein großes Sinnempfinden, ein gutes Gefühl, ein weitestgehend reines Gewissen, aber einfach ja Sinn im Alltag.
Die Sinnhaftigkeit, das hatten wir ja so jetzt auch noch nicht und schon gesagt, spannend, dass da immer so neue Aspekte reinkommen. Ne? Bei jedem Podcast kommt so ein bisschen ein kleines neues Puzzleteil in diesem großen ganzen Feld Nachhaltigkeit dazu. Und ja, das finde ich tatsächlich sinnvoll, dass das so ist und wir dann immer was Neues dazu bekommen. Was die ganze Geschichte ja doppelt spannend macht, weil jeder dann eben sich sein kleines Puzzleteil für den Anfang mal raussuchen kann. Ich habe noch entdeckt, du bist ja nicht nur Gründer, sondern auch Autor. Vielleicht kannst du mal sagen, war vielleicht dieses Buch irgendwie so dieser Einstieg für dich, dass du da vielleicht mal so einen kleinen Hintergrund gibst und für diejenigen, die das nicht kennen, worum ging es denn da? Bevor wir dann quasi zu Knärzje kommen.
Genau, also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit fast 10 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf die Ernährung. Habe da angefangen als so gesehen Foodsaver, der Lebensmittel gerettet hat vor der Tonne bei diversen Betrieben. Bin darüber dann damals über meinen ersten Job so gesehen in eine verfrühte Sinnkrise gekommen, weil da ging es sehr theoretisch nur um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext, also klassisches Kennzahlenmanagement, Beratung, Kommunikation etc. Und wollte da was Handfestes machen und bin damals dann eben ehrenamtlich tätig geworden, habe dann auch einen eigenen Blog so gesehen kreiert, bei denen ich dann regelmäßig Artikel veröffentlicht habe zu den Themen Nachhaltigkeit im weitesten Sinne mit Fokus auf Ernährung. Und habe dann irgendwann nach mehrjährigem Engagement gemerkt, dass man mittlerweile viel Wissen angesammelt hat und wollte das so gesehen dann einfach in eine Publikation gießen für jene, die wie ich dann irgendwann mal auf das Thema kommen und Lust haben, mehr dazu machen. Und habe dann mit meiner Freundin ein Buch geschrieben, wo es ums Thema Lebensmittelverschwendung geht, aber mehr als die Hälfte des Buches zeigt Lösungen auf. Also es geht dann um Wertschätzung, ganz praktisch Tipps und Tricks im eigenen Haushalt, Reste, Rezepte, klassische, aber auch beispielsweise, was eben Politik oder Unternehmen machen können auf einer höheren, auf einer Metaebene. Insofern so gesehen ein Sammelwerk all dessen, was man gelernt hat in den Jahren. Und das ja, ist jetzt auch schon 2 Jahre her, aber so gesehen, das Thema ist so aktuell wie nie, deswegen macht das Sinn immer noch.
Ja, und als ob das ja auch alles noch nicht genug ist, hast du ja auch noch einen eigenen gemeinnützigen Verein, oder?
Genau, der heißt Shoutout Loud, der wurde 2013 gegründet und engagiert sich ehrenamtlich gegen Lebensmittelverschwendung, unter anderem auch, aber auch zum Beispiel Plastikvermeidung ist ein Thema oder Fast Fashion. Also wir versuchen da Nachhaltigkeit im Alltag irgendwie greifbar zu machen und zu zeigen, dass es Alternativen gibt, die Spaß machen, die Sinn stiften, die ja, viele Vorteile eigentlich mit sich bringen, nicht nur für die Umwelt. Und da haben wir auch einen Foodtruck, mit dem wir rumfahren und gerettete Lebensmittel verkochen und machen regelmäßig so Events, die wir dann aber immer eigentlich spaßig aufziehen. Also es gibt einen Film dazu, eine Liveband oder was auch immer, aber eben auch Infotainment im Sinne Nachhaltigkeit aufklären.
Okay, mich hast du jetzt schon abgeholt. Super begeistert. Verein können wir natürlich nachher auch nochmal in die Shownotes mit aufnehmen, für jeden, der sich da schlau machen und informieren will. Es ist, glaube ich, eine super spannende Sache. Ich finde das ja cool. Wir hatten es ja schon mal. Das ist ja dieses, was wir damals beschrieben hatten beim Podcast mit Sandra als Edutainment. Also, dass man irgendwie diese Wertschätzung verbindet eben mit etwas, wo du eben halt auch durchaus Leute anlockst, die sich bisher damit noch nicht beschäftigt haben, was ja, glaube ich, gerade beim Thema Less and Zero Waste, vor allem auch im Bereich Cooking so ist, weil ich aus eigener Erfahrung, das mache ich ja in meinem kleinen Kochblog auch so, dass ich das immer versuche, mal einmal pro Woche da so ein Rezept mit reinzubringen, wo das nur aus Resten besteht. Deswegen super spannend, hast mich einfach komplett schon abgeholt mit dem Thema.
Das freut mich.
Ja, wenn du darüber so kommst zu dem Thema Nachhaltigkeit, wie bist du denn dann dazu gekommen, das Thema Nachhaltigkeit einfach umzuswitchen auf eine eigene Firma? Also gab es da einen Step dazwischen?
Das war mehr oder weniger eigentlich dann der eigene Ansporn oder Anspruch, nachdem man das jetzt jahrelang so als Hobby gemacht hat, natürlich dann so gesehen das Hobby zum Beruf zu machen. Und vor allem war es aber auch die positive Resonanz auf die Idee. Also ich hatte damals die Idee, das Knärzje, also das Zero Waste Beers auch im Verein lanciert, ehrenamtlich, hatten da ein, zwei Events gemacht und das ging medial relativ schnell sehr ab. Und dann aber auch die Leute hier auf den Events fanden das super cool und dann war einfach für mich im Kopf irgendwann relativ schnell klar, hey, vielleicht ist das jetzt ein Projekt, wo du ein Unternehmen draus gründen kannst, weil klassisch das so gesehen skalierbar ist, dein Impact kann größer werden, wenn du größere Partner hast und im besten Fall kannst du davon irgendwann mal leben. Und dann habe ich das einem Kumpel gepitcht, eigentlich mehr oder weniger auf Geldsuche für die Gründung und der fand das auch super cool und dann haben wir eine Firma gegründet, eine GmbH, die natürlich dann zeitlich extrem blöd gegründet war, als dass dann direkt eine große globale Pandemie kam. Aber so gesehen seit Ende letzten Jahres, Spätsommer, sind wir jetzt in einer größeren Brauerei, sind seit diesem Jahr Februar im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel mit unserem Bier und das wächst und gedeiht alles. Nicht klassisch Startup mega exponentiell, aber das soll es auch nicht. Wir wollen gesund wachsen und ja, es fühlt sich bisweilen ganz gut an und es macht Spaß.
Jetzt mal für alle, du hast ja eben schon gesagt, Knärzje ist ja vielleicht nicht jedem ein Begriff, wenn man irgendwie weiß, was es bedeutet, ist dein Produkt ja auch schon wieder ein bisschen selbsterklärend. Aber damit auch jeder so abgeholt ist, kannst du ja gerne mal die Geschichte hinter dem Namen erzählen.
Ja, also Knärzje ist hessisch und auch rheinland-pfälzische Mundart für das Randstück eines Brotes, also das Endstück. Und das war insofern ganz passend damals, als dass wir ja überschüssiges Brot retten und daraus ein Bier brauen. Und die so gesehen Randstücke oder die Knärzje sind für uns dann auch symbolisch eigentlich ein Zeichen für die Verschwendung, denn ein Drittel der produzierten Backwaren landet im Müll und der Großteil ist noch genießbar. Und es war dann relativ schön dann auch zu sehen, dass so ein recht profaner und trivialer Alltagsgegenstand wie ein Brotendstück in Deutschland so hart gefeiert wird, als dass es über 200 Begriffe gibt in den unterschiedlichen Regionen. Also wir Deutschen sind ja sehr stolz auf unser Backwerk und die Welt ist sehr neidisch auf unser Backwerk, aber es gibt keine andere Nation, die sich so viel Mühe gibt bei quasi der unterschiedlichen Sprachgebung von so einem einfachen Gegenstand. Und das fand ich ganz schön und Knärzje war dann irgendwie so auch nicht so ein klassischer Food-Startup-Name, der dann im besten Fall irgendwie noch Food drin hatte oder keine Ahnung was. Es war einfach so was ein bisschen Kantiges und Eckiges und ist natürlich schwer für die manchen, das auszusprechen, die nicht von hier kommen, aber deswegen bleibt er irgendwo auch mehr im Kopf hängen, der Name, weil er nicht so beliebig ist. Und das war für uns dann auf mehreren Ebenen so gesehen sehr passend, die Firma und das Produkt so zu nennen.
Total spannend, weil das ist, ich glaube, die Idee auch dahinter ist einfach sehr cool, weil es auch so ein bisschen Regionalität einfach auch mitschwingen lässt und es eben nicht der klassische Name ist. Ein klassisches Startup hätte sich dann irgendwie, keine Ahnung, Grow Up 24 genannt, wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und das Thema Mundart hat man ja auch, ne? Also es ist wieder der Fall eines klassischen Mundart-Missverständnisses. Was kann man verstehen, was kann man nicht verstehen? Und wie spielt man dann eben halt auch mit diesen Begriffen? Also sehr, sehr lustig, ich hatte mit Himmel und Erd aus Köln schon. Bei uns wäre es Krüsttier, Knust ist es im Norden. Finde auch sehr, sehr cool, dass man das mit aufnimmt, weil ich glaube, jeder verbindet dann auch Emotionen damit. Also mit Backwerk und das hast du ja gerade schon so ein bisschen anschneiden lassen. Jeder hat, glaube ich, jeder hat zu dem Thema Brot eine Meinung. Und ich glaube, die meisten Deutschen haben auf jeden Fall auch zum Thema Bier eine Meinung. Wie fundiert die ist, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall gibt es eine Meinung. Wie kamst du auf die Idee, das alte Brot zu Bier zu machen? Und vielleicht noch, warst du zuerst Brotfan oder Biertrinker?
Das zur letzten Frage, das ging natürlich irgendwie Hand in Hand. Also ganz grundsätzlich, die Idee ist ja nicht neu, muss man sagen. Also wir sind jetzt keine krassen Innovatoren. So gesehen, Brotbier gibt es seit 5000 Jahren, denn wir gehen davon aus, dass das erste Bier überhaupt ein Brotbier war. Also man hat Bier per Zufall erfunden damals im alten Mesopotamien, weil die Sumerer irgendwann ein Laib Brot in einen Eimer Wasser fielen ließen und dann musste man ein paar Tage später das Brot essen, weil Nahrungsmittel knapp waren, aber es hat viel mehr Spaß gemacht. Und man hat sich da natürlich gefragt, hey, krass, was haben wir da eigentlich gerade produziert? Und man hat seit da eigentlich nur versucht, das Ganze zu reproduzieren und effizienter zu gestalten und hat irgendwann gemerkt, der Umweg über das Brot ist doch aufwendig, wir nehmen direkt Malz. Und so gesehen ist dann das erste Bier überhaupt erst entstanden. Und ich kannte das Brotbier aus einem Stadttrip mit Jungs in London, wo man das schon so gesehen, glaube ich, global als erstes gemacht hat. Toast Ale, die haben da ein Produkt kreiert. Es war, glaube ich, was 2015 oder so gingen die an den Markt. Und ich habe das dann so gesehen mit heimgebracht und habe mich nur gefragt, warum es in Deutschland keiner macht, gerade weil wir ja so gut im Backen und Brauen sind. Und habe dann als Quereinsteiger einfach eine Brauerei gesucht. Die waren direkt begeistert, die erste. Und dann haben wir einfach peu à peu uns rangetastet an das ganze Thema, experimentiert mit unterschiedlichen Brotsorten, mit unterschiedlichen dann letztlich auch Bierstilen und ja, haben jetzt ein, glaube ich, relativ mainstreamfähiges, leckeres, süffiges Bier kreiert, das eben eine extrem nachhaltige Story hat noch dabei.
Na, Nachhaltigkeit, ja, bei dir auch immer im Vordergrund. Kann mir auch vorstellen, dass man als nachhaltiger Bierpionier sozusagen oder nachhaltiger Bierbrauer auch an Herausforderungen stößt, die einem zu Anfang auch nicht bewusst waren. Jetzt mal Corona beiseite letztes Jahr. Was unterscheidet dich denn mit deiner Brauerei von einer klassischen Bierbrauerei oder vom klassischen Bierbrauen, wie es heute praktiziert wird?
Also ganz grundsätzlich, zum einen sind wir jetzt ein Bio-Bier auch mittlerweile. Damit sind wir schon eigentlich ein extrem krasser Unterschied zu dem klassischen Bier, denn Bio-Bier macht weniger als 1% des Gesamtbiermarktes aus. Also das ist immer noch so gesehen Nische und mit einem Brot Bio-Bier sind wir Nische in der Nische. Also extrem so gesehen eigen und speziell und in dieser Art auch, wie gesagt, Bio mit einem geretteten Rohstoff als Zutat auch die ersten gewesen in Deutschland, die das dann gemacht haben. Vom Bier selbst, rein geschmacklich, kann man sagen, wie gesagt, unterscheiden wir uns nicht großartig. Wir sind ein sehr süffiges, leckeres Bier. Das ist, wenn man jetzt ein bisschen technisch werden will, ein obergäriges Kellerbier, das heißt naturtrüb, ungefiltert, mit einer Alehefe vergoren und erinnert geschmacklich eben irgendwie an etwas zwischen einem hellen und einem Pils. Also es ist ein fein herberes Helles, so gesehen. Und das war aber auch Ziel eigentlich, dass wir ein sehr massentaugliches Produkt produzieren, was viele Menschen anspricht, geschmacklich, dadurch aber auch mit diesem Thema in Berührung bringt. Denn wenn wir jetzt ein super fancy Craft Beer gemacht hätten, mit dann auch super viel Hopfennoten, wo wir unsere Zielgruppe quasi bei der Nische nochmal kleiner machen, dann ist irgendwann der Impact auch begrenzt. Und da es mir darum geht, möglichst viel Brot zu retten und zu verbrauen, will ich ja möglichst viele Flaschen hier produzieren. Und da war das dann klar, dass wir von der Rezeptur mainstreamy werden, aber der Ansatz so gesehen ist sehr unique, wenn man so gesehen dieses Paradox jetzt aufmachen will.
Spannend geht's gleich weiter mit der aktuellen Folge auf Wiederhören. Und damit ihr bei der neuesten Ausgabe nicht nur was auf die Ohren, sondern auch in eure Gläser bekommt, stellen wir euch heute unseren ersten Podcast-Werbepartner vor. Das ist diesmal Freedom Rebels Gin aus Berlin. Der Name bei den Rebellen ist Programm. Die Berliner wollen nicht belehren, dir nicht erzählen, wie komplex oder ausgewogen ihr Gin daherkommt, sondern dich einfach testen, trinken und genießen lassen. Ohne Etikette, ohne Vorschriften, aber mit einer vollen Ladung Geschmack. Denn am Ende ist dein Geschmack das, was entscheidet. Für alle Auf Wiederhören, Freunde, gibt es den Berliner Gin für den Podcast-Aktionspreis für nur 33 € statt 38,90 € zuzüglich Versand. Zu bestellen ist das Ganze per Mail unter info@freedom-rebels.com unter dem Stichwort Kiezchecker. Die Infos dafür findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Auf Wiederhören und Prost!
Ja, das ist ja total sinnvoll, was du da gerade eben erzählt hast vor unserer kleinen Pause, weil ich glaube tatsächlich, dass du natürlich eh schon in zwei Nischen bist und wir haben ja auch gesagt, das ist ja, sagen wir bei Kiezchecker auch so, dass du ja trotzdem nachhaltigen Momentum natürlich viele Leute abholen möchtest, um in dieses Thema reinzubringen. Ja, und dann an den Start zu gehen, glaube ich, jetzt mit einem sehr speziellen, fruchtigen, im Abgang vielleicht noch mehr untertonig hopfigen Craft, was auch immer. Das bringt es nicht, weil du musst die Leute ja erstmal davon überzeugen, dass das Bier aus Brot, obwohl es, wie du ja gesagt hast, das Urbier ist, dass das schmeckt. Das ist ja eh schon nochmal was. Dann musst du in die Nische dieses überlaufenden Biermarkts rein. Und ich glaube, wenn man dann noch was macht, wo du Leute noch aussteigen lässt und nochmal ein Fragezeichen im Gesicht aufploppen lässt, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, das ist schon der richtige Weg auf jeden Fall. Euer Claim ist ja so ein bisschen Bier trinken und die Welt ein bisschen besser machen. Und das finde ich ja mega cool als Biobrauerei generell. Und dieses Zero Waste hast du ja eh immer bei dir noch mit dabei. Und vielleicht kannst du auch mal erzählen, du hast ja schon so viel wie möglich Brot retten. Das hast du dir gerade schon mal so ein bisschen erzählt. Kann man das sagen, wie viel Brot ihr aktuell bewahrt vor der Mülltonne oder und wo vielleicht auch die Reise hingehen soll? Und gibt es vielleicht für jeden da draußen so eine Faustregel? Also man kann aus X Brot so und so viel Bier herstellen oder so?
Ja, klar. Also wir sind jetzt, was die geretteten Brote anbelangt, sind wir jetzt schon im Tonnenbereich. Also haben jetzt schon einige so gesehen Leiber vor der Tonne gerettet. Generell ist es so, dass wir ein Viertel mittlerweile des Braumalzes ersetzen, was normalerweise fürs Bierbrauen nötig ist, mit eben so gesehen einem vermeintlichen Abfallstoff. Das führt dazu, dass wir pro Flasche eine Scheibe oder so gesehen ein Knärzje retten. Also jede Flasche rettet ungefähr 17-18 Gramm Brot. Und Ziel ist natürlich, das jetzt weiter zu skalieren. Also mittlerweile haben wir pro Produktionsgang über an die 200 Kilo Brot mit einmal Brauen so gesehen, die wir retten. Das sind dann bis zu 400 Leiber. Also das ist schon, da braucht man jetzt mittlerweile einen Transporter für, um das alles zu transportieren. Grundsätzlich natürlich so, man kann, oder das haben wir auch zu Beginn gemacht, noch mehr Brot ins Bier hauen. Wir hatten auch ein Drittel zu Beginn. Das ist dann irgendwann aber so, dass dann der Produktionsprozess ein Ticken aufwendiger ist. Gibt es einen Schritt beim Bierbrauen, das nennt sich Läutern, wenn die festen von den flüssigen Bestandteilen getrennt werden. Und je mehr Brot du reinhaust, desto länger dauert dieser Prozess. Und desto so gesehen teurer wird es irgendwann auch, weil der Brauer länger neben dem so gesehen dann Braukessel stehen muss. Jetzt mit einem Viertel haben wir eigentlich wirklich, glaube ich, ein gutes Maß, dass es immer noch so gesehen ein signifikanter Rohstoffeinsatz ist. Es ist also nicht nur einfach ein Brot in den Kessel geschmissen und gesagt, hey, wir haben jetzt ein Brotbier, sondern wir machen da schon einiges rein. Und ja, also es ist, wie gesagt, auch kein Hexenwerk. Das Bier ist so erfunden worden, jeder kann eigentlich Brotbier brauen. Ich will sicherlich auch kein Patent darauf haben. Ich lade viele Brauereien jetzt auch ein, das selbst zu probieren. Und die Anfragen, die ich bekomme, die um Informationen oder Erfahrungen bitten, den komme ich gerne nach, weil, wie gesagt, ich bin ideell getrieben, mir geht es ums Thema. Und je mehr Brotbier es gibt, desto mehr Brot wird gerettet. Insofern, da bin ich Fan.
Stichwort aktuelle Biersituation in Deutschland, hast du ja eben auch gesagt. Also jetzt nochmal zum Namen. Knärzje passt dann ja auch wie die Faust aufs Auge, weil dann ja, wenn ein Knärzje in einem Bier drin ist, ist ja perfekt. Wir erleben ja gerade einen richtigen Craft-Bier-Trend oder eben einen Bierboom in Deutschland. Hast du da eine Meinung zu oder auch eine Vorstellung, in welche Richtung das geht? Ob da jetzt auch mehr, weil du auch gesagt hast, mit deinem Brotbier bist du eine Nische in der Nische, dass nachhaltiges Bier schon eine Nische ist und du nochmal in eine Nische in der Nische schlägst. Glaubst du, da wird sich dann noch was tun, dass sich das so ein bisschen verschiebt und Nachhaltigkeit auch ein neuer Biertrend werden könnte?
Also ich wünsche es mir natürlich. Ganz trocken und realistisch muss man sagen, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist noch kein Thema in der Bierbranche, absolut nicht. Man merkt, dass jetzt langsam Etablierte hier und da aufspringen und zumindest beispielsweise eine Bio-Bier-Variante in ihr Sortiment aufnehmen und das mal probieren. Aber so gesehen, das ist das noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die Masse des Bieres, gerade so gesehen, die Branche selbst ist ja sehr konservativ und so gesehen wandelt sich sehr langsam. Und gerade beim Thema Ernährung wissen wir ja gerade die Deutschen, das dauert, bis da mal was Neues ausprobiert wird. Und ich glaube, beim Bier so gesehen, das ist sogar einer der härtesten Zähne, die man ziehen muss, bis sich da mal was tut. Deswegen, ich versuche jetzt einen Beitrag zu leisten. Es gibt hier und da, wie gesagt, ein paar, die probieren sich neu aus und versuchen mal was in die Richtung, aber wollen nicht direkt das ganze Sortiment Bio machen, weil natürlich die Kundschaft anderes gewohnt ist und man weiß, dass das dann auch am ersten Tag ein bisschen teurer wird. Dass das Thema Craft Beer immer noch aktuell ist und dass es natürlich hier auch in Nischenzielgruppen gibt, die jetzt speziellere Biere nachfragen, die neue Arten von Rohstoffen haben, die regional hergestellt sind, die sonst irgendwie anders sind als dieses klassische Konzernbier, was man kennt. Ich glaube, das ist here to stay, aber das ist so gesehen immer noch auch Nische. Also Craft Beer ist einfach auch noch ein kleiner Markt. Aber im besten Fall hat man hier dann auch eben Zielgruppen und Lebensstile, die diese neuen Bedürfnisse auch in den Mainstream tragen und dadurch dann quasi generell auch einen Wandel bewirken. Aber am Ende des Tages, Stand jetzt, muss man sagen, ist das, wie gesagt, noch Spielerei. Das ist auf jeden Fall kein Massenmarkt.
Also kann zusammenfassen, könnte man einfach sagen, der Trend Craft Beer, in Anführungsstrichen, der hilft euch. Aber ich glaube, es stimmt schon, oder? Also war es schwierig, vielleicht sogar auch in eurem eigenen Umfeld, Leute für das Thema zu begeistern, also die dann auch gesagt haben, oh, das probiere ich nicht, weil, und ich glaube, das ist ja genau, das sagst du schon richtig, ich glaube, beim Bier ist es nämlich genauso, ich glaube, den Deutschen an sich zum Umschwenken bei Lebensmitteln zu bekommen, ist schwer, und bei, das ist so dieses, was der Bauer nicht kennt, und das dann eben halt auch bei Bier, wo jeder seine Marke hat und das schon seit Ewigkeiten, und wenn die dann auch nur 20 Cent teurer wird, es gab jetzt jedes Jahr, wenn einmal im Jahr soll der Bierpreis X angepasst werden oder erhöht werden, gibt es einen großen Aufschrei, vor allem in der Boulevardpresse. Beeinflusst das? Hat das euch irgendwie beeinflusst?
Also wir hatten jetzt natürlich, aber wir sind auch in der Blase jetzt nicht so die Probleme. Also die Leute, die wir jetzt kannten im engeren Bekanntenkreis, die haben das schon alle gefeiert und die unterstützen uns auch und die kaufen auch regelmäßig, obwohl wir, wie gesagt, wir sind ja so gesehen auch ein Premium-Produkt, weil die Kosten auch relativ hoch sind in diesen kleinen Produktionsbereichen, die wir letztlich dann bedienen. Nichtsdestotrotz, auch das Feedback von anderen Leuten, von klassischen BiertrinkerInnen, ist sehr positiv. Da ist es in der Regel dann wirklich nur der Preis, der Knackpunkt ist. Also die Story wird gefeiert, der Geschmack wird gefeiert. Das ist so gesehen alles, da stoßen wir nicht wirklich auf große Hürden oder Überwindungen, die wir machen müssen. Es ist eher jetzt das Thema, dass man versuchen muss, hier preislich in eine Range zu kommen, die dann auch massentauglicher ist. Aber da sind wir auch wieder bei einem großen Problem, denn so gesehen, wir Deutsche sind ja auch extrem verwöhnt, weil Lebensmittel so günstig sind wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte eigentlich. Und gerade das Bier, jetzt im Zuge von Corona hat man das gesehen, als die Großen auf ihrem Bier sitzen blieben, aufgrund geschlossener Restaurants, haben die das verscherbelt. Also das wird dann, da wird ein Kasten Bier angeboten, in der Metro beispielsweise für 8 oder 7 Euro. Das heißt, die Flasche ist weniger als 50 Cent wert. Und da kann man sich dann natürlich Fragen stellen, wenn sowas so günstig ist, wie wird es produziert, wie viel Wert wird wirklich auf so Sachen wie Qualität, Nachhaltigkeit oder aber auch faire Entlohnung aller Beteiligten in diesem Unternehmen gelegt. Und irgendjemand zahlt ja diesen Preis dann, ne? Und in der Regel, gerade bei den unnachhaltigeren Lebensmitteln, ist es dann die Gesellschaft als Ganzes, weil wir dann eben Folgeerscheinungen haben aufgrund von Umweltschäden, die wir dann als Kollektiv tragen. Und ich glaube, hier braucht es ein Stück weit wieder eine Sensibilisierung, dass Lebensmittel einfach nicht so günstig sein können. Und da eine Entwöhnung auch von uns Menschen, dass Lebensmittel Wertschätzung und echte, gute, qualitativ nachhaltige und transparente Lebensmittel sind einfach ein Ticken aufwendiger als das, was uns Konzerne jetzt in den letzten Jahrzehnten angeboten haben. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstseinswandel, der braucht eine gewisse Zeit, aber der ist jetzt gerade irgendwie losgetreten worden und nicht nur beim Bier, vor allem eben beim Thema Fleisch vielleicht auch, beim Thema regionale Lebensmittel. Da passiert gerade viel und Corona bewirkt da Gott sei Dank auch viel, weil das wirklich wie so eine Art Lupe ist und zeigt das System und die Schwachstellen wirklich rigoros auf. Aber ja, bis das dann wirklich in allen Köpfen angekommen ist, dann dauert das ein bisschen. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass da auf jeden Fall noch mehr Leute dann in diese Richtung sich auch entwickeln werden.
Ich muss direkt mal eine Nachfrage stellen, dass wir vielleicht genau dieses Thema nochmal rund machen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Hopfenverwertungsbranche, doch recht konservativ, recht trocken. Wir hatten die Brauerei Heller aus Köln ja bei uns zu Gast, die auch Partner sind, die auch Bio-Bier herstellen. Und die sagten dann auch, ich glaube, für sie ist es dann auch zum Beispiel eine Herausforderung, eben über diese Preise zu gehen, aber auch erstmal diese Wertschätzung herzustellen. Hast du, glaube ich, enorm viele Sachen schon so gesagt. Aber das Thema wollen wir damit so ein bisschen abschließen und vielleicht nochmal einen Bogen schlagen. Gibt es bei euch irgendwas, was vielleicht mal so richtig schief gegangen ist oder irgendwie, wo du sagt hast, das kann man im Nachhinein, das war so ein Learning quasi, den ihr erstmal machen musstet bei der Bierproduktion?
Also jetzt bei der Produktion selbst, also was wirklich groß schief gegangen ist, nicht wirklich. Also es war so natürlich, dass die ersten Biere, die waren geschmacklich jetzt nicht 100% rund. Da hat man dann immer wieder nochmal angepasst und dann eine Rezeptur ein bisschen rumgedreht. Aber da ich da mit relativ fähigen Brauern von Anfang an gearbeitet habe, war das nicht so, dass es da mal einen Schuss in den Ofen gab. Es war mehr eigentlich das Drumherum, das Regulatorische, was Hürden uns irgendwie in den Weg gestellt hat, weil kannst du eine kleine Anekdote erzählen? Wir sind eigentlich, also wir sind ja ein Bio-Bier, aber wir wären eigentlich sogar ein Bio-Landbier, also ein höherwertiges Bio-Bier, weil alle Rohstoffe, die verwenden, als auch das Brot, Bio-Land zertifiziert sind. Aber ich darf nicht das Bio-Land-Logo auf mein Bier drucken, weil der Verband, der Bio-Land-Verband, kennt diesen Präzedenzfall nicht, dass man Brot in Bier machen kann. Und das sind dann mitunter eben Rahmenwerke, die wurden irgendwann mal in den 60ern von irgendwelchen alten weißen Männern runtergeschrieben und da hält man sich seit jeher dran. Und wenn man dann sagt, hey, aber wir haben jetzt hier eine Sache, die ist neu und die wäre eigentlich Bioland, dann sagen die ja, okay, da braucht man eine Sondergenehmigung, das dauert vielleicht 2 Jahre. Und dann denke ich mir nur, okay, dann lassen wir es halt. Dann ist so gesehen hier der Wandel schneller als wirklich wieder hier der, so gesehen die Bürokratie. Und das ist extrem schade, weil das ist nicht nur in der Foodbranche so, das ist auch woanders so, dass dann vermeintlich eben Startups und Pioniere irgendwo dann an solchen Dingen scheitern oder nicht so am Ende des Tages cool dastehen können, wie sie vielleicht wollen. Aber bevor man sich dann damit irgendwo jetzt beschäftigt, dann, also zumindest ich habe dann keine Zeit, dann lasse ich es und dann nehme ich erstmal nur das Bio-Logo, weil ich glaube sowieso, dass es da auch in der Gesellschaft eine Grundüberforderung gibt mit den ganzen Bio-Logos. Aber das sind so gesehen dann auch wieder Faktoren, die sind extrem schade, weil eigentlich wären sie vermeidbar. Aber ja, so ist das halt dann auch, ne?
Ja, so ein klassischer Fall von die Bürokratie kommt dem Wandel nicht so richtig hinterher. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das ist glaube ich, dass das dann, ja. Ja, du hast ja vorhin nochmal erzählt, die Ursprung, also so ungefähr, wo wahrscheinlich das Brotbier herkommt, aber wahrscheinlich macht ihr das jetzt ja nicht mehr so wie die alten Mesopotamier, dass ihr da ein Laib Brot in einen Krug Wasser werft und mal gucken, was passiert. Ich glaube, das interessiert auch einige, wie das so abläuft, wie ihr euer Brot gerade, ich meine, die Zuhörer sehen das nicht, aber wir sehen da eine Menge Bierflaschen hinter dir, wie man das hinbekommt, in dieser Form aus Brot Bier zu machen, wie das abläuft.
Genau, also der Prozess ist so gesehen eigentlich, unterscheidet sich nicht wirklich von der normalen Bierherstellung. Wir, wie gesagt, ersetzen einfach einen Teil des Malzes mit Brot, das wir retten, also das ist überschüssige oder rückläufige Ware von unserem Bäckereipartner. Dann wird das Brot getrocknet, gehäckselt, dass man so wie ein feines Granulat hat. Und dann kommt das eigentlich direkt in den Maischebottich. Also quasi zu Beginn, wenn das Wasser kocht und dann das Malz reinkommt, kommt das Brot mit rein. Und dann ist der Prozess genau der gleiche wie im normalen Bier. Das heißt, es wird dann ein bisschen hin und her gefahren zwischen den Bottichen. Dann kommt irgendwann Hopfen dazu. Dann kommt es mit der Hefe in den Gärtank und nach 4 Wochen ist das Bier fertig. Also no rocket science, einfach nur so gesehen ein, wenn man so will, fast artverwandter Rohstoff, weil beides sind ja so gesehen Getreideprodukte, und that's it.
Genau, also das ist, glaube ich, das hast du gerade auch schon ganz gut beantwortet. Das ist nämlich, glaube ich, das, was man erwartet, ne? Also so ein bisschen, ich glaube, wenn man das erklären kann, dass ihr ja eigentlich nur die Teile, die im Bier sind, nach Reinheitsgebot in quasi schon in einer anderen Form hinzufügt, die einfach nur einen anderen Weg geht, dann ist das, glaube ich, relativ klar. Und ich glaube, dann kann man das auch gut erklären. Ja, dann kommt auch, glaube ich, nicht der klassische deutsche alte weiße Mannhammer mit eben, wo ist denn da das Reinheitsgebot, bla, sondern das ist ja auch was ihr euch, müsstet ihr euch das zum Beispiel fragen lassen?
Ja. Ja, klar, klar, absolut. Also da gibt es viele Leute, die fragen, und so gesehen, ernst genommen brauen wir nicht nach dem Reinheitsgebot, denn da steht ja Malz drin und jetzt nicht beispielsweise Roggen oder Dinkelgetreide. Es ist aber so, wir haben eine Sondergenehmigung für besondere Biere. Das gibt es in Deutschland, wenn man eben abseits beispielsweise des Reinheitsgebotes braut und Malz mit etwas anderem ersetzt, was wir tun. Das darf man eben nur aber, wenn man obergärig braut. Also da kleiner Crashkurs, es gibt untergäriges und obergäriges Bier. Untergärig sind klassische Pils und Helle, und obergärige eher so Richtung Kölsch oder Weizen. Und beim obergärigen Bier darf man Malz ersetzen. Und dann, wenn man so eine Sondergenehmigung hat, die wir haben, darf man auch Bier draufschreiben. Untergärig ist es verboten, Malz zu ersetzen. Also da dürften wir jetzt kein Brotbier brauen. Aber wir sind über die Lebensmittelbehörde dann so einen kleinen Umweg gegangen, damit wir da so gesehen raus sind. Und das ermöglicht uns auch dann quasi das Knärzje als Bier zu bewerben, obwohl wir das eben auch gar nicht so aggressiv tun. Also ich glaube, auf der Flasche steht hinten nur einmal Bier, aber vorne oder so, das steht halt im Bierregal. Deswegen für uns ist das Erklärung genug. Aber ja, auch da gibt es hier und da kleine Falltüren, wenn man nicht aufpasst.
Auch, ich glaube auch mega, mega spannend eben, auch wie du diesen Weg dahin erklärt hast. Und ich glaube, das war ja wieder ein klassischer Stolperstein, der einem dann so begegnet, was man sich, glaube ich, ständig erklären lassen muss. Wir hatten das in einem Tasting, was wir für Kietstecker ja gemacht haben, mit Lieber Waldi aus Köln, mit der Kölsch-Konvention, die einen hohen fünfstelligen Betrag müssten, um den Namen darauf zu schreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es genug Fallhöhen, denen man sich auch vielleicht auch am Anfang gar nicht so bewusst ist, aber die diese ganze Geschichte, glaube ich, spannend macht. Und ich glaube auch hier für diese Zuhörerinnen, das einfach nochmal zu erklären, was da vielleicht gar nicht mal im Brauprozess bei so einem einfachen Produkt im wesentlichen Sinne, ja, was dann aber dann noch regulativ dazukommt und wie schwer, glaube ich, auch dann der Weg zu euch allen da draußen ist, bis ihr das Ding dann mal im Kühlschrank habt, öffnet, trinkt, wie Marc und ich dann irgendwie bei Untappd bewertet oder was auch immer. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderer Schritt dahin. Ihr seid ja im Lebensmitteleinzelhandel, das hast du gerade schon gesagt, vielleicht dazu, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach gewesen, oder?
Vergleichsweise einfach vielleicht. Also wir hatten halt das Glück, ich habe das ja so gesehen eigentlich lange Zeit alleine gemacht. Ich habe zwar einen Gründungskollegen gehabt, aber das war eigentlich immer nur so, dass man mit ihm grundlegende strategische Dinge besprochen hat. Das ganze operative Geschäft habe ich eigentlich wirklich vom Paketepacken bis Bier ausliefern selbst gemacht. Habe jetzt erst seit einer Woche so gesehen den ersten Mitarbeiter auch im Team. Und da ist es so, dass wir oder ich zu Beginn eigentlich wirklich von Anfragen leben konnte. Also die Supermärkte sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, wir haben da was von euch gehört, weil wir hatten medial ziemlich cool Resonanz, auch überregional, bundesweit mit FAZ, Süddeutsche und aber auch irgendwie ZDF und Kabel 1. Und dann habe ich mir quasi eigentlich mehr oder weniger die Kirschen rauspicken können. Aber für uns war klar, dass wenn wir in den LEH gehen, dass es natürlich mit einem Partner ist, der ähnlich werteorientiert ist und die gleichen so gesehen Schwerpunkte setzt, und Alnatura war da eigentlich als LEH größerer Supermarkt der passendste, und mit denen sind wir im Februar dann auch gestartet und jetzt mittlerweile mit Teegut und Edeka hier in der Region auch ein paar Märkte dazu geholt, wollen das Ganze jetzt natürlich aber ausweiten und jetzt gerade, wo es lockerer wird, natürlich auch die Gastro reinholen, denn auch da habe ich immer eigentlich nur von Anfragen so gesehen gelebt, habe aber selbst nie Akquise gemacht, also einfach, weil keine Zeit da war. Das ändert sich jetzt hoffentlich, dass wir jetzt dann auch ein paar Leute, die uns noch nicht irgendwie gesehen oder gehört haben, mal uns einfach generell vorstellen können und dann ja mal schauen, einfach jetzt mal ausbauen, dass wir im Handel da stabil im Regal bleiben. Also bislang zeichnet sich ab, dass die Testlistung oder die Erstlistung eigentlich ganz gut läuft. Wir sind da anscheinend im Verkauf leicht über dem Segmentdurchschnitt und das für, so gesehen sind wir eines der teuersten Biere im Regal. Dann ist das echt etwas, wo wir natürlich jetzt gerade sehr stolz drauf sind, aber ja, wir müssen halt jetzt noch ein bisschen mehr Bier verkaufen, auf das wir dann ganz bald rentabel werden, dass die Sache dann auch wirklich sich lohnt für alle Beteiligten.
Das sind wir vielleicht mal zur Ergänzung für diejenigen, die jetzt wie wir zum Beispiel in Berlin sitzen und die jetzt noch braucht, ihr nicht zu suchen, ändert sich ja hoffentlich bald, aber natürlich habt ihr natürlich einen Online-Shop, wo jeder nicht nur großartiges Bier bestellen kann, sondern, das sei auch nochmal erwähnt, Tastings habt ihr, glaube ich, noch andere Formate, die man sich da zusammenstellen kann. Ich glaube, das ist ein ganz buntes Portfolio. War dir das zum Beispiel auch wichtig, dass ihr so dieses Setting auch habt, auch im Online?
Ja, das war, glaube ich, wie bei vielen, so eine Zwangsdigitalisierung. Also Corona kam, du hast ein Unternehmen gegründet, dann kam Corona, du konntest eigentlich nichts machen. Und klar, man hätte das alles auf Eis legen können und einfach mal ein Jahr abwarten können, aber irgendwie war das Momentum schon da und man wollte loslegen und dann mittlerweile ist es ja recht einfach, als auch nicht IT oder Techie einen Onlineshop einzurichten und da die Leute dann auch über Frankfurt hinaus ansprechen zu können. Und das wurde ganz gut angenommen. Wir verschicken regelmäßig von Berlin, München, Hamburg, keine Ahnung, bis ganz in den Osten rein irgendwo, was ganz cool ist und hilft uns natürlich jetzt gerade auch zu Beginn einfach mehr Feedback einzusammeln, auch über unseren Dunstkreis, über unsere Bubble hinaus. Und ja, deswegen, das war dann relativ schnell umgesetzt, aber auch so gesehen wichtig für uns.
Oh, ihr habt ja sogar noch einen EM-Rabatt, gerade aktuell und immer coole Aktionen da drin. Also umgucken lohnt sich auf jeden Fall.
Shop kommt dann natürlich auch in die Shownotes. Werde ich natürlich noch verlinken. Dann könnt ihr euch da gleich nochmal gleich umschauen. So, wir kommen ja jetzt gegen Ende unseres Podcasts. Für dich nochmal so die Frage: Wie ist so dein privates Verhältnis zum Bier? Kannst du Bier jetzt mittlerweile nicht mehr sehen oder hast du ein ganz neue Liebe jetzt zum Bier entwickelt, wo du dich so intensiv jetzt damit auseinandersetzt?
Ganz im Ernst, ich glaube, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Also verändert hat sich, dass ich jetzt mehr Ahnung habe überhaupt, wie dieses Zeug entsteht, was ich da jetzt viele Jahre zuvor getrunken habe und mitunter auch sehr, sehr, sehr intensiv. Also wenn man jetzt mal Ahnung hat von wirklich, wie Bier wirklich produziert wird und auch wie die Rohstoffe, wie das alles entsteht, das ist schon ganz cool. Ist nicht so, dass ich täglich Knerze trinke. Also für mich ist Knerze ja auch immer noch so ein Ausnahmeding, eigentlich eher so, wenn was gefeiert wird, weil ich will mich natürlich jetzt auch nicht satt trinken. Und das ist irgendwie, fühlt sich noch so wie das Baby an. Und du willst einfach jetzt nicht mit dann so auch einfach, keine Ahnung, quasi verschwenderisch, konsumerisch umgehen und die ganze Zeit ihren Kasten Knerze reinknallen. Aber ja, vielleicht ein Ticken sensibler geworden im Hinblick jetzt auf Konzernbiere oder wenn man rausgeht, irgendwo was trinken und dann steht da nur Becks oder Warsteiner auf der Karte. Da hat man das früher zwangsmäßig getrunken. Mittlerweile würde ich dann sagen, dann trinke ich halt irgendwie ein Glas Wein oder so, weil da ist man jetzt schon irgendwie ein bisschen einfach arg von weg. Gerade wenn man auch dann wirklich die Brauereien kennenlernt, wie die arbeiten, die Leute, was da für eine Arbeit damit und auch reinfließt, das ist dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl. War vor kurzem in der Fränkischen Schweiz, wo du quasi an jeder Ecke eine einzelne kleinere Brauerei hast. Das ist wunderschön. Also, es ist echt großartig. Insofern ein bisschen sensibilisiert, aber ich bin jetzt kein abgehobener Crafty geworden oder so. Also, alles entspannt.
Glaube ich, eine sehr, sehr entspannte Sache. Ich finde es sehr schön, dass du das sagst, was wir, glaube ich, auch im Podcast mit Björn und mit dem Feldrestaurant hier hatten, dass diese, und ich glaube mit Steffen und Hella, glaube ich, auch und Anna, wo wir einfach auch erzählt haben, ja, diese Getränkekarten im Hinblick hier sind schon relativ hoch, also auch gerade in der höherwertigen Gastronomie, wenn man das so weit vergleicht, dass da, glaube ich, Nachholbedarf ist. Und das macht ihr ja. Genau. Vielleicht zum Abschluss, hast du noch irgendwas, was du uns allen mit auf den Weg geben möchtest? Also esst mehr Brot. Nein, das ist doof, aber dann könnt ihr kein Bier mehr brauchen.
Nee, ich glaube, da weiß ich nicht. Also ich bin ja der Freund irgendwie von den kleinen Schritten. Deswegen alle irgendwie, die sich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit im Punkt der Ernährung irgendwie jetzt gerade versuchen wollen einzulassen. Man muss weder von heute auf morgen Veganer werden, weder von heute auf morgen auf Konzernbier verzichten, noch irgendwas. Also einfach mal irgendwie mehr oder weniger versuchen, im Alltag ein paar Fragen zu stellen an die Hersteller, die die Produkte anbieten, wie so Sachen wirklich passieren oder auf was die für Wert legen letztlich. Und wenn man dann ein bisschen in die Thematik reingetaucht ist und merkt, dass hier und da Sachen einfach vielleicht besser laufen könnten, dann einfach mal anfangen, auch hier und da einfach rechts und links vom Tellerrand einfach mal zu probieren. Und in der Regel ist es ja irgendwie dann so eine Art Neophobie, die wir seit der Kindheit haben, dass wir Sachen nicht essen oder trinken, die wir nicht kennen. Aber oft mittlerweile, glaube ich, merkt man heutzutage, dass neue Dinge sehr wohl sehr geil schmecken können und dann doch mal eine nachhaltigere Story haben oder sonst irgendwie Vorteile gegenüber den etablierten Produkten, dann fände ich es cool, wenn man einfach dann die Unternehmen, die dann auch anbieten, unterstützt mit quasi einer neuen Konsumentscheidung. Insofern, Nachhaltigkeit ist kein Endzustand, sondern es ist alles ein Weg und jeder, der den Weg einschlägt, ist super.
Ja, sehr, sehr cool. Also von mir aus bleibt da auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dann, dass du hier warst, dass du mit uns diskutiert hast über das sehr spannende Thema Bier. Ich hoffe, wir können das auch bald mal persönlich mit und bei einem Bier Entweder dann bei euch in der Nähe oder bei uns in Berlin oder irgendwo in der Mitte. Da steht ja dann demnächst tatsächlich noch ein nachhaltiges Bierpong-Duell an in Köln. Da wurden wir jetzt herausgefordert mit Spenden. Also Shoutout geht gerne auch an euch raus, diese Herausforderung auch anzunehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch terminlich hinbekommen. Aber da geht es darum, dass alles gespendet werden soll, was dann da quasi erspielt wird für nachhaltige Zwecke. Also Challenge geht hier raus an alle, die das hören von unseren Partnern. Mir bleibt einfach nur zu sagen, es war mega spannend, wieder sehr, sehr viel gelernt über nervige Regulatorien bis hin zu satt trinken, was ja beim Brotbier doppelt Sinn ergibt. Schön, dass du da warst, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Mareike, hast du noch irgendwas?
Kann mich da nur Jan anschließen, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du da warst. Das war mal wieder sehr spannend. Man wird nie dümmer, wenn man diesen Podcast macht. Danke dir und du hast das letzte Wort.
Ich jetzt echt nicht. Ich kann auch nur, dann sage ich auch nur Danke. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr eurem Podcast so Menschen wie mir ein bisschen mehr Gehör verschafft und dass wir unsere Story erzählen können. Und ja, sonst eigentlich nichts. Ich sag viele Grüße aus Frankfurt an alle da draußen und hoffentlich auch bald mal auf dem Knärzchen mit allen physisch vor Ort.